Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jetzt der Moment, den ich traditionell mit einem Hallo starte. Hallo.
Hallo und guten Morgen.
Guten Morgen. Darf ich deinen Vornamen erfahren oder verrät er schon irgendwas über dich?
Ich denke, da sind wir auf der sicheren Seite. Hallo, ich bin Laura.
Hallo Laura, ich bin Sebastian. Freut mich, dich kennenzulernen. Wir reden gleich miteinander über, weiß nicht, dich, über ein Thema, was du mitgebracht hast oder was auch immer. Wir gucken einfach mal. Vielleicht auch über Weihnachten, ist ja bald. Damit ich jetzt hier nicht so total im Dunkeln rumstocher, gibt es so Hinweise quasi, die die Redaktion vorbereitet hat. Und ich würde vorschlagen, wir hören in den ersten einfach mal rein.
Die meisten Leute unterschätzen ja, wie stark die Vermögenskonzentration eigentlich ist. Heutzutage ist es so, dass zum Beispiel in Deutschland die reichsten 45 Familien ungefähr genauso viel Kapital kontrollieren wie die ärmste Hälfte der Bevölkerung. Es gibt ungefähr 32 Millionen Millionäre auf der Welt und ungefähr 2000 Milliardärsfamilien. Und natürlich diese Milliardärsfamilien insbesondere haben extrem viel Macht durch ihre Firmen, aber auch durch ihr Kapital.
Es geht also ums Geld. Das kann man schon mal festhalten.
Ja, geht es nicht immer irgendwie auch ein bisschen ums Geld?
Es geht schon richtig los, ja. Eine philosophische Frage zu Beginn. Ja, natürlich. In unserer kapitalistischen Gesellschaft geht wahrscheinlich irgendwie nicht wirklich was ohne Geld. Also zumindest nicht viel Liebe vielleicht, obwohl das wäre auch noch zu hinterfragen. Irgendwie geht es immer ums Geld, aber vermutlich hast du irgendwas mit Geld zu tun und das nicht nur im Privatleben, sondern vielleicht sogar beruflich oder hobbymäßig oder warum auch immer du dich mit Geld beschäftigst, aber zumindest intensiver als ich das tue.
Ja, also ich habe tatsächlich mit Geld zu tun. Ich habe aber auch mit den Dingen zu tun, wofür man gar kein Geld braucht.
Aha, interessant. Mhm. Also hier ging es ja jetzt auf jeden Fall darum, wo das große Geld zu holen ist. Gucken wir mal, worum es im zweiten Hinweis geht.
Ich bin gespannt. Ansetzen. Das ist nicht möglich in jeder Brust. Das hängt davon ab, wie groß ist die Brust. Wie fest ist das Drüsengewebe? Wie tief kann ich reintasten ins Gewebe? Aber so im Schnitt kann man sagen, dass wir Veränderungen zwischen 0,4 und 1 Zentimeter schon tasten können.
Aha. Okay, das ist ein ganz anderes.
Ist das nicht toll?
Ein ganz anderes Thema, wie ich jetzt Brust und Veränderungen in der Brust mit Kapitalismus übereinbringen kann.
Ja, das klingt doch nach einem Traumjob, oder? Ich habe mit Geld und mit Brüsten zu tun. Ich glaube, besser wird es heute nicht mehr.
Also bist du Schönheitschirurgin, weil ich glaube, damit macht man eine ganze Menge Geld und verändert
ja,
Brüste.
Ja. Ja,
aber
ja.
Das ist es wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre zu einfach.
Noch nicht ganz, nein.
Noch nicht ganz, okay. Dann würde ich vorschlagen, wir nehmen einfach den dritten Hinweis noch mit dazu.
Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer setzen all ihre unternehmerische Kraft nicht für individuelle Profitmaximierung ein, sondern dafür, gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Für mehr Chancengerechtigkeit, für Inklusion, für Integration, für Gesundheit.
Bist du das gewesen?
Das bin ich gewesen, ja, erschreckend, wenn man sich selber hört.
Mensch, verrückt. Okay, es geht also um eine andere Art des Kapitalismus, das mit den Brustveränderungen kriege ich das noch nicht so ganz da rein. Aber das passt wiederum.
Das kläre ich gerne gleich auf.
Ist ja. In Ordnung. Ich lasse das mal so ein bisschen außen vor, weil der dritte Hinweis schließt ja doch relativ nahtlos an den ersten an. Nämlich das erste war quasi ja sowas wie Kapitalismuskritik so ein Stück weit, also die Ungleichverteilung von Geld und damit im Zweifel ja auch von Macht in der Welt. Und jetzt hier, das, was du jetzt im dritten Hinweis gesagt hast, das ist ja quasi so die Idee eines neuen Kapitalismus, eines sinnstiftenden Kapitalismus. Da geht es ja auch viel jetzt irgendwie in Bezug auf die Klimakrise drum, dass man möglicherweise auch einfach Geldströme besser, sinnstiftender, heilender einsetzen kann, als das häufig passiert. Also würde ich jetzt mal die These in den Raum stellen und ich bin sehr gespannt, wie du das mit den Brüsten gleich erklärst, dass du jemand bist, der sich Kapitalismus vorgenommen hat, aber versucht, diesen Kapitalismus anders zu denken, nämlich auch mit anderen Organisationen, mit anderen Organisationsstrukturen, vielleicht auch mit anderen Geldströmen, also irgendwie, ne, es gibt ja auch grüne Aktien mittlerweile, also so in die Richtung. Du bist jemand, der alternative kapitalistische Modelle denkt und damit ist meine Ratezeit vorbei. Jetzt musst du bitte ja sagen, du hast recht.
Ja, du hast recht. Und ich würde das gerne noch ergänzen, aber da kommen wir ja jetzt vielleicht dazu.
Du kannst das gerne ergänzen. Also wir gehen sowieso dann tiefer ins Thema hinein. Aber du kannst gerne noch sagen, wie nah ich denn jetzt am Ende dran gewesen bin und was fehlt.
Ja, doch, ich, also Kompliment. Du machst dich da ganz hervorragend auf den Weg. Und in der Tat geht es zu größeren Teilen um die Frage, wie schauen wir auf die Welt? Und da ist das Wirtschaftssystem oder das System, in dem wir wirtschaften, natürlich ganz wichtig. Mhm. Mich interessieren aber genauso auch andere gesellschaftliche Systeme wie die Bildung oder die Art, wie wir zusammenleben oder ähnliches mehr. Und das ist natürlich alles verwoben. Mhm. Aber der Fokus ist nicht allein auf sozusagen einem anderen Blick auf den Kapitalismus.
Das heißt, du beschäftigst dich so ein bisschen damit, wie wir Welt, gesellschaftliche, boah, das klingt jetzt alles total groß, Welt, gesellschaftliches Zusammenleben anders denken könnten?
Ja, also im Grunde beschäftige ich mich damit, wie sozusagen gute Ideen für eine bessere Welt in die Welt kommen. Ich beschäftige mich mit den Menschen, die gute Ideen entwickeln, und ich beschäftige mich mit der Frage, wie wird dann aus der guten Idee vielleicht irgendwann mal ganz groß gedacht eine neue gesellschaftliche Norm? Ja? Also eigentlich habe ich den ganzen Tag mit richtig doofen gesellschaftlichen Problemen zu tun und bin trotzdem maximal optimistisch, weil ich immer nur mit Leuten zu tun habe, die sich auf den Weg machen und sagen, hey, das geht doch auch anders so, das können wir doch auch anders machen.
Das klingt nach einem ziemlichen Traumjob, ehrlich gesagt. Also
finde ich auch, ja.
Also, na klar, du hast den Haken, dass du auf der einen Seite irgendwie vor den Problemen stehst, die es alles zu bewältigen gibt, aber da sich Lösungen auszudenken oder sich mit Menschen zu beschäftigen, die Lösungsansätze dafür haben, das klingt ja schon ziemlich spannend.
Ja, das finde ich auch. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass finde ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal guckt man ja in dieser Zeit auch so auf die Welt und denkt, puh, das könnte mir auch alles ganz schön über den Kopf wachsen und wie kommen wir da eigentlich raus aus all den Problemen? Und da ist es schon ziemlich toll zu sehen, wie viele Menschen es gibt, die eben nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sagen, hey, das geht doch auch anders, da können wir doch kreativ dran gehen.
Wo macht man denn sowas? Also was bist du denn beruflich? Was schreibst du in die Bewerbung für die nächste Mietwohnung rein unter Beruf?
Ja, das ist echt immer ein schwieriges Ding. Also wenn ich mich irgendwo vorstellen muss, dann stelle ich mich am liebsten als Brückenbauerin vor, weil ich im Grunde genommen ist mein Job, Leute zusammenzubringen und Botschafterin für eben gute Ideen, für Vordenkerin von Gesellschaft zu sein. In so etwas offiziöseren Sachen schreibe ich meistens Programmmanagerin rein, weil das Leute noch irgendwie zuordnen können. Oder ich sage, ich bin Schreibtischtäterin. aber im Grunde genommen bin ich ja so ein Mix aus Trüffelschwein, Netzwerkerin, Brückenbauerin, so in der Richtung.
Bist du denn dann irgendwie für irgendeine Organisation tätig oder für mehrere? Oder bist du wirklich eine Fädenzieherin, die durch Netzwerke meandert?
Ich habe das Glück, an eine total spannende, global tätige Organisation angedockt zu sein, die heißt Ashoka. Mhm. Und Ashoka kommt aus dem indischen Sanskrit und heißt sowas wie das aktive Überwinden von Missständen. Mhm. Und es gibt seit 40 Jahren ungefähr in etwas über 90 Ländern auf der Welt. Und wir sind so das größte Netzwerk von Leuten, die wir Social Entrepreneurs nennen. Das sind knapp 4000 Leute, die wir bisher gesucht, gefunden, in dieses Netzwerk aufgenommen haben und die wir begleiten dürfen, um die herum wir Netzwerke des Gelingens bauen, wie ich das immer gerne sage, und mit denen wir gemeinsam versuchen, die Welt ein Stückchen besser zu machen.
Das klingt hervorragend. Dann schauen wir doch gleich da mal rein, was denn da alles so bei ist und wie wir denn die Welt gemeinsam besser machen können. Vielleicht fügen wir erst noch einen Nachnamen an das Laura an, den hast du bestimmt auch.
Den habe ich auch, Herr Haferkamp heiße ich.
Laura Haferkamp. Freut mich, dich kennenzulernen.
Ebenso.
Dann lass uns doch da mal drüber sprechen, über diese Menschen, diese Ideen, diese Projekte, Firmen oder was auch immer es dann sein mag, Ashoka heißt es, ne? In diesem Netzwerk unterstützt. Was sind denn das für Ideen wie ändert man die Welt?
Ja, sollen wir ein bisschen über Brüste reden, oder?
Ach, guck mal, das habe ich schon wieder ganz verdrängt, ja. Hör mal, unbedingt. Das muss dann natürlich noch da irgendwie jetzt reinfummeln. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja. Nee, ich sag's nur, weil es ein schönes Beispiel ist, ja. Also Frank Hoffmann ist der Sozialunternehmer, der Social Entrepreneur, der mit den Brüsten zu tun hat. Der ist eigentlich Gynäkologe und hat sich gefragt, wie kann denn das sein, dass selbst in so einem Land wie Deutschland, das ja ein ziemlich gutes Gesundheitssystem hat, würde man ja so denken, immer noch so viele Frauen an Brustkrebs sterben. Und hat sich überlegt, wie man die Vorsorge verbessern könnte. Und hat ein paar Sachen klug kombiniert, nämlich, dass blinde Menschen, dadurch, dass ihnen der Sehsinn fehlt, andere Sinne oft sensibler sind als die von Menschen, die alle Sinne beisammen haben. Mhm. Und hat ein neues Berufsbild geschaffen, nämlich das der medizinischen Tastuntersucherin. Das sind blinde Frauen, die in gynäkologischen Praxen arbeiten und in der Brustkrebsvorsorge tätig sind. Und die können einfach Knötchen schon viel früher und viel feinsinniger ertasten. Und dadurch kann er einen Beitrag dazu leisten, nicht nur qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen für eine Gruppe von Menschen, die es auf dem ersten Arbeitsmarkt oft schwer hat, sondern auch noch die Brustkrebsvorsorge zu verbessern. Und das ist so eins von den vielen, vielen Beispielen von sozialen Innovationen oder neuen Ansätzen, die man bei uns im Netzwerk so finden würde. Mhm.
Soziale Innovation, das heißt, das sind sowas wie soziale Unternehmen, die ihr da betreut, die quasi etwas für die Gemeinschaft dann auch tun? Also ist der Outcome dann auf jeden Fall wichtig?
Ja, total. Damit triffst du den Nagel auf den Kopf. Also das erste Ziel der Unternehmungen, und ich sage bewusst Unternehmungen, weil manchmal sind es Firmen und manchmal sind es Vereine und manchmal sind es Genossenschaften, da ist wirklich das ganze Spektrum mit dabei. Und manchmal ist es, sich selbst finanzierend, weil man ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen kann. Und manchmal ist es total spendenfinanziert, weil eben der Markt, so wie wir ihn kennen, da nicht eingreift, ja, oder einspringen kann. Aber das oberste Ziel ist immer die Frage, wozu ist diese Unternehmung da, diese Initiative? Und leistet sie einen Beitrag? Und das muss man ja demütig sagen, das weiß man ja oft am Anfang noch nicht, ne? Ob man wirklich einen Beitrag leistet. Aber leistet sie einen Beitrag dazu, dass wir ein gesellschaftliches Problem möglichst an der Wurzel anpacken, sodass, mal groß gedacht, es vielleicht irgendwann nicht mehr da wäre. Hm. Ja? Also, ja.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du sagst Unternehmungen, weil es ganz viele verschiedene Gruppierungen sind, die dahinter stecken können und dass das nicht immer alles auch unbedingt was mit Geld zu tun hat. Aber damit es dann am Ende funktioniert, also ich versuche den Kreis mal zu schließen zu dem Kapitalismus, den wir da ja am Anfang schon gehört haben und die Ungleichverteilung von Geld. Damit sowas nachhaltig funktioniert, spielt da Geld nicht immer am Ende eine Rolle, weil das ist ja die Kraft, die unsere Gesellschaft ein Stück weit auch antreibt. Wie wichtig ist das Geld bei sozialen Unternehmungen?
Naja, das Geld, wichtiger Punkt, das Geld ist natürlich total wichtig, weil wir wollen ja alle irgendwie uns eine Wohnung mieten und unsere Familien ernähren und Leute anstellen und so, das ist ja klar. Hm. Und gleichzeitig gibt es ja manchmal auch, oder mag ich die Perspektive zu sagen, vielleicht muss man nicht alles dem Markt, so wie wir ihn jetzt kennen, anpassen, sondern vielleicht muss man auch ein Stück weit den Markt verändern, um Sachen möglich zu machen. Ne? Mhm. Und das ist jetzt vielleicht klingt das ein bisschen idealistisch, aber dafür bin ich ja da. weil ein Beispiel, wenn ich, wie unsere Ashoka Fellow heißen die dann, Judy Korn, die hat das Violence Prevention Network gegründet und beschäftigt sich mit Deradikalisierung und hat sehr gut evaluierte Programme entwickelt und berät und baut auf in Deutschland und auf EU-Ebene um mit Rechtsradikalismus und anderen Formen von Extremismus besser umgehen zu können. Ja? Mhm. So. Das funktioniert halt nicht, also sozusagen da kannst du kaum ein sich selbst tragendes Einkommensmodell dahinter klemmen. Und das ist auch gut so. Das heißt, wofür ich immer werbe, ist, dass wir einfach überlegen, was für eine Art von Innovation wollen wir eigentlich in die Welt bringen? Wie wollen wir eigentlich unsere gesellschaftlichen Systeme zukunftsfähig machen? Mhm. Und dann danach zu fragen, und was für eine Art von Finanzierung braucht das jetzt? Ja. Mhm. Dass wir nicht so sehr nur einen Fokus auf technologische Innovationen legen, sondern uns mindestens genauso dafür interessieren, wie wir eigentlich Innovation in unser soziales Miteinander bringen. Mhm. Ja?
Soziale Innovation, so. Das ist ein Begriff, den man eigentlich viel zu selten hört. Das
hörst du kaum, ne? Ja. Also in meiner Blase hörst du den natürlich viel, aber hast du den vor unserem Gespräch sozusagen?
Ich glaube nicht, nee, ehrlich gesagt nicht.
Na, siehst du?
Ja.
Ja, aber das ist halt echt ein Problem.
Wie groß ist denn die Idealistin dann am Ende in dir, wenn du jetzt schon so über Systeme sprichst und Veränderung und Umverteilung von Geld und all solchen Dingen? Wärst du auch bereit, sowas wie, naja, das gewachsene System der sozialen Marktwirtschaft, es gibt auch immer mal wieder jetzt der Begriff, ne, der sozialen ökologischen Marktwirtschaft. Mhm. Also bist du bereit, das komplett umzudenken oder vielleicht sogar über einen Haufen zu werfen, so wie unsere Gesellschaft jetzt vom Geld abhängig ist?
Ich glaube schon, dass der Kapitalismus, so wie wir ihn in Teilen gerade leben, einfach so, einer unserer Fellows sagte neulich, eine Beschleunigungsmaschine, ja, die weder uns als Menschen noch der Welt, das wissen wir ja auch, besonders gut tut. Und da, glaube ich, müssen wir schon sehr grundsätzlich dran und Sachen verändern. Und jetzt ist mein Fokus in dieser Riesenfrage eben momentan die Frage, wie hören wir den Bürgerinnen und Bürgern gut zu, die ja oft aus der Situation einer Betroffenen oder eines Betroffenen heraus gute Ideen entwickeln, wie Dinge auch noch anders gehen können. Und wie schaffen wir da eine Durchlässigkeit? Wie schaffen wir da ein Innovationssystem, was gut funktioniert? Und wie schaffen wir darüber, einen Satz noch, auch, dass mehr Menschen auf der Welt, und jetzt geht die Idealistin völlig mit mir durch, aber ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass mehr Menschen auf der Welt morgens aufstehen und das Gefühl haben, die Welt passiert ihnen nicht, sondern sie können sie mitgestalten. So.
Das wär tatsächlich auch meine Anschlussfrage gewesen, weil das ist ja ein total wichtiger Punkt. Ich höre dir total gerne zu, wenn du diese Ideen und Zukunftsszenarien in den Raum stellst. Aber die Frage ist ja, wie ziehen wir denn da alle mit? Also ich meine, es gibt ja diese Einstellung, egal worum es irgendwie geht, ob es der Klimawandel ist oder Müllproblematiken oder jetzt auch die Corona-Pandemie oder wo auch immer du anfangen möchtest, dieser Satz, was hat denn das mit mir zu tun? Ich kann doch eh nichts ändern, ich als kleines Licht. So. Und das müsste, also da müsstest du ja dann auch einen Switch in den Köpfen erreichen. Ne?
Und wie, ja, das ist, glaube ich, total wichtig. Also ich habe neulich ein interessantes Gespräch mit unserem Gründer geführt, der für Ashoka gesagt hat, Mensch, also das nächste große Thema für uns ist, also ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, zeigen zu können, dass es diese Social Entrepreneurs gibt und dass die auch nicht zu verrückt für die Welt sind, sondern dass das sozusagen ein Berufsbild ist, was auch Anerkennung verdient. Aber du hast total recht, also um dahin zu kommen, dass mehr Menschen Welt aktiv mitgestalten, musst du, glaube ich, ganz früh anfangen hinzubekommen, dass man so aufwächst. Also eigentlich muss man es aufwachsen, sozusagen revolutionieren, glaube ich. Und wenn ich so zurückdenke, ich weiß nicht, wenn du an deine Schulzeit denkst, dann, also bei uns war das zum Beispiel eher uncool, so sich so zu engagieren außerhalb von dem, was gefragt war. Ne? Also die coolsten waren eigentlich immer die so möglichst distanziert irgendwo rumgesessen haben.
Also Dienst nach Vorschrift, auch, Energie möglichst sparsam einsetzen und das machen,
ja,
was nötig,
ja, genau,
ist.
Ja, genau. Und ich weiß noch, also ich war immer etwas unbeliebt und ein bisschen nerdig und habe dann so Initiativen gestartet und bin dafür immer schräg angeguckt worden. Und wenn ich da jetzt drauf zurückgucke, dann denke ich eigentlich, wie absurd ist das denn? Ja, also Wäre nicht gerade Schule irgendwie das Umfeld, wo man fördern muss, die Welt zu hinterfragen und zu sagen, warum ist denn das hier eigentlich so? Aha, ist das eigentlich gut so, wie das ist? Warum könnte das auch anders sein? Und wenn ja, was könnte man machen? Und ich glaube, da gibt es tatsächlich viel zu tun.
Was ist denn dann so in Deutschland los beim Thema soziale Unternehmungen? Gibt es da viel von? Und wenn ja, warum bekommt man oder bekomme ich da nicht so, also du wahrscheinlich schon eher, bekomme ich da gar nicht so fürchterlich viel von mit?
Also ja, da ist, ich würde sagen, da ist eine ganze Menge los. Also erstmal muss man vielleicht auch vorneweg sagen, so Leute, die wir Social Entrepreneurs nennen, die hat es, glaube ich, schon immer gegeben, nur dass wir ihnen nicht so ein Label gegeben haben. Ne? Also wenn ich jetzt mal an Maria Montessori denke und die Montessori-Reformpädagogik, aus meiner Sicht ist die eine tolle Sozialunternehmerin, ne? Weil die so gesagt hat, wir können uns trauen, einen anderen Blick auf Kleinkinder zu werfen. Oder Herr Raiffeisen, der gesagt hat, wie können wir eigentlich besser uns untereinander für Ernteausfälle absichern, ja? So eine solidarische Absicherungsidee in die Welt gebracht hat, ja. Also hat es, glaube ich, schon lange gegeben. Wir als Ashoka sind jetzt seit 2005, also 15 Jahre in Deutschland aktiv und haben so ein Netzwerk von 80 Social Entrepreneurs aufgebaut. Und natürlich gibt es da drumherum, ist wirklich eine richtig spannende Szene entstanden. Ja, also es gibt Social Impact Labs, es gibt die Impact Hubs, es gibt ganz viele verschiedene Wettbewerbe, wo man sich als sagen, junge Gründerin, junger Gründer bewerben und mit sozialen Ideen ja, die weiterentwickeln kann und so. Hm. Ist das zu wenig? Ja, klar, also, da geht immer noch mehr. Und gleichzeitig muss ja auch so das Bestehende auch erstmal so nachziehen. Ne? Und ich habe auch noch ein zweites Hütchen und darf im Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland mitwirken. Das ist sozusagen der, kann man sagen, der Berufsverband der Social Entrepreneurs, den haben wir vor ein paar Jahren mitgegründet. Und politisch ist es schon total, total spannend. Ja? Also da gehen ganz viele Türen auf. Im Mai diesen Jahres hat der Bundestag zum ersten Mal groß debattiert über das Potenzial sozialer Innovationen und Social Entrepreneurs. Und es gibt erste Programme so auf Landesebene, die sagen, wir wollen diese Art von Gründungen einerseits fördern, aber von sagen, Innovation und neuen Impulsen für unsere gesellschaftlichen Systeme andererseits. Also da ist schon viel Bewegung drin. Ich glaube, die nächsten Jahre werden da viel Spannendes zeigen.
Jetzt haben wir eben auch schon darüber gesprochen, dass man nicht alles monetarisieren kann, dass es auch Bereiche gibt, wo es einfach keine Geschäftsmodelle gibt, die aber trotzdem wichtig sind. Wie wichtig ist es denn umgekehrt, dass die Bereiche, die sich monetarisieren lassen, die sozialen Ideen, die sozialen Unternehmungen, die wirklich Geld machen könnten, dann auch Geld machen, also vielleicht dann auch wichtige Player werden, vielleicht auch zu Unternehmungen werden, die konkurrenzfähig sind zu Unternehmen, die es jetzt gibt, die nicht sozial handeln?
Puh, du stellst aber große Fragen.
Ja, dann müssen wir ja hier die großen Themen angehen.
Ja. Ja, du hast schon recht. Also im Idealfall brauchen wir irgendwann sowas wie Social Entrepreneurship nicht mehr, ne? Also finde ich, weil im Idealfall funktioniert ja Wirtschaften möglichst bald sowieso so, dass ich alles, was wir heute so als Externalitäten bezeichnen, um die ich mich als Unternehmen nicht kümmere, dass ich mich darum halt kümmern muss. Ja. Ja, so. Also in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte wird die Frage zu Recht und zum Glück mittlerweile sehr laut gestellt, wie, sozusagen, auf wessen Kosten Unternehmen eigentlich Erfolg haben dürfen. Ne? Mhm. Also von daher, glaube ich, wachsen da hoffentlich Welten zusammen. So. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, drauf zu gucken, sagen, wo profitiert eigentlich wer? Mhm. Und beim Themenfeld Social Entrepreneurship, soziale Innovation ist, glaube ich, den Gründerinnen und Gründern, die sich da auf den Weg machen, immer sehr wichtig, dass da eben alle von profitieren. Und dann gibt es auch sagen, viele Gründungen, die dann in Verantwortungseigentum gegründet werden oder so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in besonderer Weise mit profitieren oder so. Also oft siehst du auch so einen anderen Ansatz in Organisationsstrukturen, weil einfach grundsätzlich hinterfragt wird, wer eigentlich von was profitieren sollte. Mhm.
Also wächst da vielleicht auch so ein bisschen so eine neue Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern heran, die Unternehmen auch anders denken ein Stück weit, also die vielleicht auch in der Schule dann nicht schräg angeguckt worden sind, wenn sie mal was für sich gemacht haben, was Engagiertes gemacht haben?
Ja, das wäre meine große Hoffnung. Also du siehst ja auf der, in der Startup-Szene, die ja, finde ich, eine beeindruckende ist, weil da ja wirklich viel, sagen, Geschwindigkeit und Innovationskraft und Kreativität drin steckt. Das ist ja, also wenn da sagen, Unternehmer in einen Geist auf die Straße kommt, das ist ja schon beeindruckend zu sehen. Aber auch da merkst du, sagen, neben dieser, dieser Wunsch irgendwie zu gründen und dann ganz schnell groß zu werden und irgendwann für ganz viel Geld verkauft zu werden und furchtbar reich zu werden und dann vielleicht was Gutes für die Welt zu tun. Und ich bilde mir ein, dass ich auch da einfach ganz viel tut. Ja, also es gibt die Zebra-Bewegung, ja, die sagt, also wir wollen Startup auch grundsätzlich anders denken und so denken, dass wir nicht mal platt gesagt, irgendwie ganz schnell ganz groß werden müssen mit allerlei Kosten, die wir eigentlich gar nicht verursachen wollen, um dann hinterher was Gutes zu tun, sondern können wir eigentlich auch Startup grundsätzlich anders denken. Ne? Und wenn du dir so die gängigen Umfragen anguckst, irgendwie in den Startup-Monitor oder so, dann gibt es immer mehr Gründerinnen und Gründer, die sich so zu dem Themenfeld Social Entrepreneurship hingezogen fühlen oder sich dem zuordnen und so. So, und dann gibt es natürlich ganz viele Schattierungen von Grau, aber die Richtung stimmt, finde ich. Hm.
Trüffelschwein, hast du eben irgendwann gesagt. Was macht denn so ein Trüffelschwein aus? Also wie suchst du denn nach guten Ideen oder umgekehrt, was sind denn gute Ideen in dem Bereich, wo du und wo ihr nach guten Ideen sucht?
Also wenn ich das direkt mal nutzen darf.
Bitte.
Ein Aufruf an die geneigten Hörerinnen und Hörer am Sonntagmorgen. Mhm. Wir haben natürlich unsere Augen und Ohren offen und schauen uns an, was in Gesellschaft so passiert. Ja? Und das machen wir gezielt und schauen, okay, jetzt gerade ist ein Riesenthema, wie gehen wir eigentlich mit Medienkompetenz im Netz um? Wie gehen wir mit Hate Speech um? Wie gehen wir mit Fakten, die keine sind, und die sich schnell verbreiten und so. Und wenn wir uns so Themen dann angucken, dann machen wir uns auf den Weg und recherchieren, sprechen mit Experten und Expertinnen und schauen einfach, was gibt es da eigentlich für Lösungsansätze und von wem werden die gerade so vorangetrieben. Mhm. Und Ashoka hat dann relativ engen Blick, weil wir immer nach etwas suchen, das wir geflügelt die System Changing New Idea nennen. Und ich erkläre es auch gerne, weil es ein schönes Gedankenspiel ist. Also es ist eben immer die Frage, hat hier jemand einen Ansatz gefunden, sagen systemisch was zu verändern? Ne? Also wenn ich das mal groß denke und überlege, dass das überall so wäre, wäre dann das Problem vielleicht weg. Mhm. Ja? Mal wieder an einem Beispiel vielleicht, wen nehme ich denn jetzt gerade mal? Das ist ein Lieblingsproblem.
Es gibt ja so viele.
Es gibt so viele, ja. Also zum Beispiel, wir haben eine tolle Ashoka Fellow, die hat angefangen, essbare Städte zu bauen und hat so ein Konzept entwickelt, wie man das Grünflächenmanagement in Städten so verändern kann, dass Grünflächen A mehr tun für die Biodiversität und B auch einfach Bürgerinnen und Bürger sozusagen mit Essen versorgen. So. Mhm. Natürlich nicht so, dass Bedarf gedeckt wird, aber so, dass man neue Räume hat, um zusammenzukommen, dass man Artenvielfalt entdecken kann, dass man dass die Städter auch merken, dass eine Zucchini, wie eine Zucchini wächst und so. Mhm. Und das wäre jetzt zum Beispiel sowas, wenn man, da sind wir darauf aufmerksam geworden und fanden, aha, sehr interessant. Also stellen wir uns mal vor, alle Städten und Kommunen und so weiter in Deutschland würden anders über Grünflächenmanagement nachdenken. Mhm. Dann würde sich hier systemisch schon wirklich was verändern. Und dann gucken wir auf der anderen Seite natürlich auf die Person, weil wir so eine Art Unternehmerin oder Gründerinnen-Netzwerk sind.
Ja.
Und gucken uns an, ist das eine unternehmerische Person mit notwendiger Kreativität, sozusagen Ressourcen zu mobilisieren und das Konzept auszuarbeiten und um die Ecke zu denken und so weiter. Und ganz wichtig, haben wir das Gefühl, es ist eine total integre Person. Ja? Mhm. Also gibt es hier irgendwie eine versteckte Agenda oder so. Die Prüffrage ist ganz witzig, ist in unserem Manual, wenn du dir vorstellen würdest, mit dieser Person an einer dunklen Klippe zu stehen und nichts zu sehen, würdest du dich vollständig wohlfühlen.
Okay, das ist ganz interessant, auch das, was du sagst über die Person, weil klar, es ist, sehe ich ein, es ist wichtig, wer etwas gründet. In deinem Job lernst du ja dann wahrscheinlich haufenweise innovative oder vielleicht dann auch nicht so ganz so innovative Ideen kennen. Was war denn bisher so dein größter Wow-Effekt oder dein größter Lernerfolg? Wo hast du wirklich gestaunt?
Nicht, dass ich staune andauernd. das ist wirklich so. Also in Deutschland, aber auch wenn man über den Tellerrand guckt. Ne? Also keine Ahnung, die Tage habe ich von einer Fellow erfahren, die arbeitet in den Tropen und ist eigentlich so ein Technik-Nerd. Ja? Mhm. Und hat und hat erkannt, dass sozusagen kleinmaßstäbliche Bauern und Bäuerinnen in tropischen Regionen immer ein Riesenthema haben mit so Ernteausfällen und so weiter und so fort, weil die keine Wetterdaten haben oder unzuverlässige Wetterdaten. Ne? Mhm. Und dann ist die halt losgestiefelt und hat sich ein Modell ausgedacht, wie man Daten so verarbeiten kann, dass man diesen vielen kleinen Bauern sagen, zuverlässigere Wetterdaten liefern kann, um einfach deren Einkommen und Auskommen besser abzusichern. Mhm. So, das fand ich irgendwie ziemlich wowig. Ja? Ja,
kann ich verstehen.
Ich finde aber auch ziemlich wowig, wie eine italienische Frau, die mich total beeindruckt, Riccarda Sessa, in ihrer Elternzeit gemerkt hat, wie stigmatisierend im Berufsleben oft so ein Thema Elternzeit immer noch ist und die angefangen hat, ein Programm zu bauen, das hieß erst Maternity as a Master. Mittlerweile heißt es, gibt es auch Paternity as a Master und gesagt hat, also eigentlich ist doch Elternzeit eine Führungskräftefortbildung. Ja? Also nie habe ich besser verhandeln gelernt, wenn ich mal mit einem Kleinkind hier unterwegs war und Resilienz und Multitasking und keine Ahnung, was so in Führungspositionen noch so wichtig ist. Mhm. Und wie kriegen wir es eigentlich hin, dass das ernst genommen wird und dass wir uns da verändern? So, finde ich auch total beeindruckend so als Blick. Ja. Und ein drittes, was ich toll finde, ist der sitzt in UK, der Mark Swift, der hat die Wellbeing Enterprises gegründet. Mhm. Finde ich auch einen total interessanten Gedanken. Der fragt sich, wie kann man eigentlich das Gesundheitssystem so öffnen, dass wir stärker soziale Komponenten da auch mit einbeziehen. Ich glaube, es ist für Deutschland auch ein Thema. Ne? Ich glaube, viele Hausärzte und Hausärztinnen würden ja sagen, dass gerade ältere Menschen wahrscheinlich auch zu ihnen kommen, auch um Kontakt zu suchen und da ein bisschen aufgefangen zu werden. Das heißt, oft gibt es gar kein medizinisches Problem, sondern eine soziale Einsamkeit und eine soziale Herausforderung. Und der hat so eine Rolle geschaffen, wo Wellbeing Officer mit Ärztinnen und Ärzten zusammenarbeiten und aber eben auch sowas machen können wie Gitarrenunterricht verschreiben. oder die Leute sagen den Leuten verschreiben, dass sie sich einen Verein suchen oder so. Und das finde ich macht so einen ganz schönen neuen Blick auf ganzheitliche Gesundheitsversorgung, die eben auch so mentale Aspekte und Einbindung mit in den Blick nimmt. Mhm. So, mal vielleicht als drei Beispiele.
Und wenn wir dann schon gerade so mit einem halben Fuß in Deutschland waren, weil du sagtest, das wäre ja auch ein guter Gedanke für das deutsche Gesundheitssystem. Was sind denn so gerade, weil du dich ja in dieser Blase aufhältst, deiner Auffassung nach die gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, bei denen Deutschland vielleicht gerade eine gute Innovation gebrauchen könnte?
Mhm. Oh ja, Henne-Ei, ne?
Ja.
Henne-Ei, wo fängst du an? Also ich hatte gerade das große Privileg mit einigen von unseren Social Entrepreneurs, die mit Kindern und Jugendlichen mit einem Fokus auf Empathie arbeiten, zusammen was schreiben zu dürfen. Mhm. Und das hat mich schwer beeindruckt, muss ich sagen, weil ich habe noch nie so intensiv über Empathie nachgedacht und ich dachte auch ehrlicherweise immer so ein bisschen, dass das süß ist.
Ja.
Und da habe ich aber doch jetzt mitgekriegt, dass das schon auch eine sehr gut erforschte Grundzutat so für unser gesamtes Miteinander ist. Mhm. Und einfach als kulturelle, also vielleicht als Veranlagung, aber dann als kulturelle Fähigkeit einfach gelernt werden muss. Und es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen strange, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn Empathie mehr Raum kriegen würde und das fängt im Kindergarten an und es geht über die Schule weiter und es geht dann bis an den Arbeitsplatz, also wenn ich mich mit New Work-Modellen auseinandersetze und der Frage, wie tauchen wir eigentlich am Arbeitsplatz auf, da spielt Empathie auch eine große Rolle. Ich glaube, dass das tatsächlich uns gut tun würde als Gesellschaft. So mal ganz grundsätzlich. Mhm. Und wenn du jetzt aber so konkreter in so Problembereiche reinfragst, dann, oh Gott, ja, wo fängt man da wirklich an? Also ich glaube ehrlicherweise, dass dieses Thema Ungleichverteilung von Kapital tatsächlich ein riesengroßes ist, wo ich jetzt aber auch gerade keinen einzelnen Social Entrepreneur kenne, der da irgendwie den sozusagen schon den Schlüssel gefunden hat. Hm. Also es gibt irgendwie den Gerhard Schick von der Finanzwende, den ich super spannend finde, der da mit vielen engagierten Leuten dran arbeitet. Aber das ist ein großes Thema. Ich glaube, auch ein Riesenthema, das sehen wir jetzt gerade im Zusammenhang mit der Pandemie, ist die Frage, wie wir eigentlich Bildung gestalten, ne? Und wie wir Schule zeitgemäß machen. Ne? Das fängt bei der digitalen Ausstattung an. Das geht aber dann über die Art, wie wir Lehrerausbildung machen, weiter. Und wie wir Schulen in Richtung Gesellschaft sozusagen stärker öffnen, auch ein Riesenthema. Mhm.
Und was da ja auch ein Stück weit drin steckt, um das nochmal ein bisschen größer zu machen, weil wir gerade ja nicht schon bei den ganz großen Fragen sind, ne? Aber weil du jetzt gerade die Pandemiezeit angesprochen hast, ich finde, da hat man irgendwie beide Seiten gesehen, die unsere Gesellschaft so ausmachen können. Ne? Am Anfang der Pandemie ganz viel Solidarität und Mitgefühl und Mitfühlen auch für die Berufe, in denen gerade Menschen besonders gefordert sind, ne? Bis hin zum Applaus an verschiedensten Uhrzeiten, der jeden Abend dann für Pflegeberufe gespendet wurde, bis hin zur Situation jetzt mehr oder weniger, wo man wieder eher das Gefühl hat, jetzt kümmert sich doch wieder eher jeder so ein bisschen um sich und seine Bedürfnisse und geht dann vielleicht doch Weihnachtsgeschenke einkaufen, wenn es auch vielleicht möglicherweise anderen schaden und sich selbst schaden könnte. Aber es steckt ja irgendwie beides in unserer Gesellschaft, dieses Potenzial des Mitfühlens, da sind wir ja vielleicht wieder bei Empathie, des auch über andere Nachdenkens, aber ganz tief in uns verwurzelt, und das liegt wahrscheinlich wieder am Kapitalismus, ist dieses ich bin mir selbst am nächsten Denken. Hast du nicht manchmal die Befürchtung, dass das, was so tief in uns drin ist, und wenn es hart auf hart kommt, sind wir wieder vielleicht auch evolutionär bedingt immer bei uns, dass das all diesen ganzen tollen Ideen im Weg stehen könnte?
Jein. Also die eine gute Nachricht habe ich, glaube ich, habe ich auch erst kürzlich gelernt. Ich habe, es gibt einen tollen Autor, der heißt Rutger Bregmann. Den kennt man vielleicht, weil er mal beim World Economic Forum eine flammende Rede gehalten hat, dass man endlich was gegen Steuerflucht tun müsste, und die ist irgendwie viral gegangen. Das war sehr unterhaltsam. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Utopien für Realisten. Und jetzt gerade hat er eins geschrieben, das heißt Im Grunde gut. So, und da bin ich bei deinem Punkt, wo er im Grunde sagt, dass das Quatsch ist, dass wir Menschen irgendwie am Ende uns selbst am nächsten sind. Mhm. So, das ist halt, also da gibt es offensichtlich biologisch und evolutionsbiologisch oder wie auch immer man das sagen würde, keine Hinweise dafür, sondern das ist dann gelernt. Mhm. So. Und das heißt, man kann das auch anders lernen. Und das macht mich dann jetzt erstmal wieder optimistisch. Das ist das ist der eine Teil der Antwort. Und der andere Teil ist, also ich habe schon Hummeln im Arsch, ne? Es ist schon alles sehr langsam, wie wir vorangehen. Ne? Mhm. Also, und da frage ich mich tatsächlich, ja, also Wo sind da die wirkungsvollsten Hebel? Wie kann man schnell genug Leute auch hinter einer Idee versammeln, damit das wirkmächtig ist, ja? Und gegen diese Beharrungskräfte, die es halt überall gibt, und auch ja die Themenvielfalt, ne? Also in Politik sitzt da jetzt nicht rum und Verwaltung und dreht Däumchen in aller Regel, sondern hat ja auch viel zu tun. Was sagte eine Fellow im Gespräch neulich? Sie meinte, manchmal hat sie das Gefühl, als wären wir in einem rasenden Stillstand. Wir sind alle irgendwie furchtbar beschäftigt, aber bewegen uns doch nicht so recht. Ne?
Das ist ein fürchterliches Bild, ja. Aber
ja. Und das macht mich schon so ein bisschen, sagen wir mal, hibbelig. Ja? Mhm. Aber ich optimistisch.
Das ist auf jeden Fall die Grundeinstellung, die ich bei allem raushöre. Und vielleicht kann dir dieser Optimismus jetzt auch helfen. Wir gehen nämlich jetzt mal optimistisch auf deine nächste Herausforderung zu hier. Und das sind die Geschichten vom Pferd. Unser Wahr- oder Falschspiel, was wir hier traditionell spielen in deinen Sonntag. Und das bedeutet für dich, dass du jetzt gleich drei Geschichten bekommst, die erzählt werden von Stefan Beuting aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Und diese drei Geschichten werden vermutlich irgendwas mit dir zu tun haben. Das erklärt uns Stefan jetzt gleich selber. Und dein Job ist es gleich, dann herauszufinden, welche die Geschichte vom Pferd ist, weil eine dieser drei Geschichten, die ist erstunken und erlogen. Aber lassen wir Stefan jetzt erstmal erzählen, was das denn alles mit dir zu tun hat.
Cool. 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel pro Jahr werden weggeschmissen, verschwendet. Gleichzeitig leiden 821 Millionen an Hunger. da schwillt einem doch schon der Kamm, bevor wir noch über Treibhausgasbilanzen geredet haben und den ganzen Kram. Lebensmittelverschwendung muss nicht sein. Das sagst du ja auch, liebe Laura. Und empfiehlst die App Too Good To Go, die eben Überfluss auf der einen Seite und Mangel auf der anderen smart verbindet und so auch ausgleicht. Wichtig dabei ist ja zu checken, Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen heißt noch lange nicht, dass es nicht mehr genießbar ist. Um da den Horizont ein bisschen zu erweitern, haben wir heute drei Geschichten für dich von sehr alten Lebensmitteln. Allerdings, eine stimmt nicht. Und du, liebe Laura, darfst gleich mal raten, welche.
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
So, dann weißt du schon mal, in welche Richtung es gehen wird, Laura. Mhm. Vielleicht noch zwei Worte zu Too Good To Go. Wir haben ja gar nicht über Lebensmittel gesprochen, aber das ist natürlich auch ein Bereich, in dem Innovationen ja auf jeden Fall denkbar und offensichtlich ja auch schon durchgeführt wurden.
Ganz viel, ja. Da gibt es wirklich schöne Sachen. Also Too Good To Go einfach als eine App, die ich mir runterladen kann. Und dann haben wir an ganz vielen Orten Deutschlands schon die Bäckerei, das Restaurant und so weiter, stellen da einfach ihre Angebote, die sie noch nicht verkauft haben, ein zu dann einem reduzierten Preis. Mhm. Und so kann ich günstig leckere Sachen bekommen und kann Lebensmittelverschwendung vermeiden. Mhm. Ne?
Dann würde ich sagen, wir werfen uns mal hinein in die Geschichten vom Pferd. Stefan hat es gesagt, es geht um die Haltbarkeit von Lebensmitteln und das hier, das ist Geschichte Nummer 1.
Interessant.
Erste Geschichte. Immer an den Früchtekuchen denken. Cape Adare, Antarktis. Wir schreiben das Jahr 1912. Robert Falcon Scott ist mit seiner Expedition auf dem Weg zum Südpol. In Kürze werden sie die Schutzhütte verlassen, müssen dabei aber Entscheidungen treffen, Gepäck und Proviant auswählen.
We have to choose what to take with us.
Was kommt mit? Was bleibt da?
The fruitcake has to stay on.
Niemand war dabei und weiß, ob er genau das so gesagt oder gedacht hat. Keine Ahnung. Sicher ist nur, der Früchtekuchen, der blieb dort. Und zwar genau 105 Jahre. Bis zum Jahr 2017, als ein Team des Antarctic Heritage Trust die Hütte freilegte und dort Scotts Früchtekuchen fand. In Papier eingewickelt, in Zitat, exzellenter Verfassung, Aussehen und Geruch gut, im Grunde genießbar. Wer sich in der Antarktis herumtreibt, der braucht energiereiche Nahrung, Fett und Kohlenhydrate haltig. Früchtekuchen brachte all das mit und war in der Zeit in England eh beliebt. Wie stark Scott den Früchtekuchen vermisst haben wird, das wissen wir heute nicht. Vielleicht galten aber ihm seine letzten Gedanken, als er kurze Zeit später beim Versuch, den Südpol zu erreichen, an Erschöpfung und Hunger starb.
Wirklich, meinst du das ernst?
Eine traurige Geschichte, bei der ich jetzt fragen würde, ob ja jemand diesen Früchtekuchen noch gegessen hat, weil der ist ja dann wahrscheinlich tiefgefroren gewesen, ne?
Nein, das wäre natürlich eine interessante Zusatzinfo gewesen, ob sich da ja einer rangetraut hat.
Das stimmt, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist er in irgendeinem Museum gelandet oder sowas, obwohl da müsste man ihn ja weiter tieffrieren. Genau. So, also aha, was ich nicht dazu gesagt habe, ist, ich habe auch keine Ahnung. Ich kann versuchen, mit dir zu raten, ich weiß aber nicht, ob ich eine große Hilfe bin. Also insofern würde ich dich fragen, hast du ein Bauchgefühl? Also du musst dich erst am Ende entscheiden, aber hast du schon irgendein Gefühl für diese Geschichte?
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich muss man die Absurdität im Vergleich sich mal angucken. Aber so einen Früchtekuchen auf so eine Expedition mitzunehmen, also das klingt jetzt schon ein bisschen wild, aber gut. Mhm.
Dann machen wir das im Vergleich. Das hier ist Geschichte Nummer 2.
Zweite Geschichte. Der Urahn des Marzipan. Lagern Sie das Marzipan kühl und trocken. Abhängig von Verpackung, Überzug und Größe hält sich Marzipan 4 bis 12 Monate. Aber erst wenn solche Fristen gerissen worden sind, dann fängt für Marcus der Spaß an. Marcus Kingsley kommt aus Brighton, England. Aber wenn irgendwo auf dem Globus was Essbares gefunden oder ausgebuddelt wird, dann ist er da, um reinzubeißen und darüber auf seinem YouTube-Channel zu sprechen.
It tastes like mothballs.
Mottenkugeln. So beschreibt er das, was 2015 in der Nähe von Venedig auf einem Acker ausgegraben worden ist. Eine Metallkiste mit Marzipankugeln. Ungefähr 30 Bällchen, allesamt steinhart, mottenkugelig, muffig, aber wer nur ordentlich hinschmeckt, der entdeckt Aromen.
Literally reminds me of something from elementary school that I smelled in a library.
Im 15. Jahrhundert wurde der Marzipan, den wir heute kennen, in Königsberg und Lübeck erfunden. Vorher kam schon eine marzipanähnliche Masse aus Persien, über Italien nach Europa. Marzipane war besonders adligen vorbehalten. Die kleinen Kugeln, die Marcus hier probiert, werden auf etwa 1580 datiert.
Oh.
Der Zahn der Zeit hat an ihnen genagt und jetzt müssen Marcus Zähne selbst nagen.
Well, it's very bland.
Sein Fazit? Essbar.
It still has flavor.
Am Ende seines Videos teast er schon auf die nächste Folge. Da geht's dann direkt ein paar Jahrhunderte in die Zukunft zu einem Keks aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Na dann, Mahlzeit.
Nee, das glaube ich nicht.
Bäh. Also ich weiß nicht, ob ich das bräuchte. Ne?
Also ich fühle mich gerade erinnert an so eine Doku, die ich mal über Leute gesehen habe, die so den schärfsten Chilis der Welt hinterherrennen. Und da habe ich mich auch schon gefragt, warum in aller Welt man sowas tut.
Ja.
Weil die sahen wirklich nicht besonders glücklich aus, als sie die ausprobiert haben.
Das ist so ein bisschen so, was Menschen antreibt. Da sind wir eigentlich auch wieder so bei deinem Job so ein Stück weit. Ne? Das ist vielleicht auch einfach fehlgeleitete Energie am Ende, die man irgendwo anders viel besser gebrauchen könnte.
Ja, das Problem ist ja nur, also ich habe auch neulich mal mich auseinandergesetzt, mit was auf YouTube eigentlich viel angeguckt wird. Hm. Und ich befürchte, dass das einfach auch echt ein Schlager wäre. Also so ein Angebot. Das würden sich wahrscheinlich viele Leute angucken, wie jemand irgendwie so ein bisschen Ekel ist ja doch offensichtlich so ein menschlicher Treiber. Ich verstehe das zwar nicht ganz, aber...
Die ältesten Marzipankugeln der Welt, ja.
Naja, als Marzipan-Fan muss ich natürlich sagen, kann ich alles, was mit Marzipan zu tun hat, nur unterstützen, aber...
dazu also bin ich auf deiner
bisschen,
Seite.
Es klingt ein bisschen, es klingt jetzt noch ein bisschen absurder als der Früchtekuchen an, was, Nordpol, ich glaube, ne?
Ja, genau. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich auch nicht. Weil es könnte ja auch sein, dass Stefan die Geschichten extra absurd erzählt, um dich dann quasi auf eine falsche Fährte zu locken und nachher ist es die ganz langweilige Geschichte, die erfundene Geschichte ist. Na, alles ist möglich.
Das würde ich ihm zutrauen.
Ja,
ich bin
auch
schon ein bisschen aufgeregt. Ja.
Ja, die Aufregung steigt, weil es ist nur noch eine Geschichte übrig und danach musst du dich entscheiden. Und das hier ist sie, Geschichte Nummer 3.
Dritte Geschichte. Bielefelder Weltkriegspommes. Niemand mag alte Pommes. Aber vielleicht nur, weil man selten die Gelegenheit hat, so richtig, richtig alte Fritten zu probieren. So wie Markus Rügge aus Bielefeld. Ein Dachboden, große Holzboxen, darin Eisenkanister. Darin wiederum so seltsame gelblich-braune Schnitzel. Und jeweils eine Kochanleitung auf altem, ledrigem Papier. General Directions for Cooking Dehydrated Vegetables. Und unten drunter ein Datum. 1. März 1944. Markus Rügge steht in diesem Moment vor den vielleicht ältesten Fritten der Welt. 1944 hatten sich australische Truppen mit solch getrocknetem Gemüse eingedeckt. Auf der Anleitung steht, einweichen und dann kochen. Und Rügge zieht das durch.
Ja, wir können das ja, das sieht ja schon ganz gut aus, ist so ein bisschen jetzt warm und so ein bisschen krosser sind sie auch schon.
Geschmacksurteil Rügge, schmeckt muffig, erdig und nur noch ganz entfernt nach eher mehliger Kartoffel. Aber mit etwas Ketchup anscheinend erträglich.
Das ist meine Oma.
Wirklich?
Ja.
Ich hoffe, das hat sie nicht gehört.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Also die Geschmacksnote muffig zieht sich auf jeden Fall durch hier, durch diese komischen Geschichten, die wir hier hören. Wobei bei der ersten Geschichte gab es ja keine Verkostung. Tja.
1944 hat er gesagt.
Ja,
ne?
Hat er gesagt, genau. Also das ist zumindest nicht ist, im 15. oder was war es, 16. Jahrhundert? Ich weiß es nicht mehr. 1500 irgendwas war es, glaube ich. Ne? Die, ich wollte gerade sagen, Mottenkugeln, die Marzipankugeln, die nach Mottenkugeln geschmeckt haben. Also
als waschechte Bielefelderin weiß ich ja, da laufen komische Leute rum.
Gut, das hast du gesagt.
Ja, also naja, es gibt ja auch diese komischen Überlebenspacks, so, ne, so diese Bundeswehrnahrung und so Geschichten. Also da kann man sich ja schon vorstellen, wie man so Gemüse dehydriert grundsätzlich.
Sowas gibt es, glaube ich, auch bis heute im Weltraum, also für Astronautinnen und Astronauten. Ne, dass die haben
und betreibt der damit jetzt aber eine Pommesbude oder war das ein einmaliges Experiment?
Ich glaube, das war ein einmaliges Experiment. Ich glaube nicht, dass deine Geschäftsidee. Ich sehe schon, du witterst über Geschäftsideen, aber ich glaube.
Ja, klar, ich prüfe das mal.
Ich glaube, in dem Fall war das eine einmalige Angelegenheit.
Ja. Ah ja, sonst wäre ich direkt mal hingegangen.
Auf jeden Fall halten wir uns an der Geschichte schon am längsten auf, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Emotional spricht sie auf jeden Fall irgendwie zu dir.
Sie macht was, ja. Sie macht was. Aber ich muss sagen, also dieses sehr alte Marzipan,
ja.
I don't know. Obwohl der YouTube-Kanal dazu. Also vielleicht sind es doch die Kartoffeln. Also vielleicht ist doch das dritte Quatsch.
Also dann dem entnehme ich zumindest schon mal, dass du die Nummer eins, die Geschichte mit dem Früchtekuchen und dem Nordpol, die würdest du am ehesten abkaufen?
Ja.
Ja.
Ja, warum nicht? Ja.
Es geht ja um
nichts. Sie sind alle schon ein bisschen wild, ne? Das muss ich sagen. Aber
es geht ja um nichts außer Ruhm und Ehre, also stress dich nicht.
Also sagen wir mal, mein gesunder Menschenverstand würde mir wahrscheinlich sagen, dass die mittlere Geschichte nicht stimmt. Aber jetzt bin ich verwirrt, weil ich halt so ein bisschen oldschool bin, was die Mediennutzung angeht und ja weiß, was für verrückte Sachen YouTuber sich so ausdenken teilweise.
Das heißt, es arbeitet hier so Gefühl gegen Verstand. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Ja.
Was willst du sagen?
Boah, ich find's auch echt schwierig. Aber ich hätte, glaube ich, auch so eine leichte Tendenz zur Geschichte Nummer zwei. Aber ich kann auch das Argument verstehen, wenn du sagst, ey, es gibt, wenn irgendwer so einen Kram ausgräbt und dann. Aber ich kann mir auf der anderen Seite nicht so richtig vorstellen, wenn irgendwas um 1500, hast du nicht gesehen, irgendwo in der Erde verbuddelt wurde, das ist doch Stein. Das kann man doch nicht mehr essen, oder? Ich meine, er hat gesagt, es ist hart zu kauen, aber ich finde es schwierig.
Nee, ich glaube, der Bielefelder hat recht. Dem traue ich das zu. Der hat sowas gemacht.
Also die Pommes-Geschichte, glaubst du? Ich will dich aber jetzt nicht da reingeredet haben. Ne? Nicht, dass du nachher sagst, so von wegen, aber du hast doch gesagt Geschichte 2 und so, ja?
Doch, man wird ja hier immer nur einmal eingeladen. Ne? Dann kann ich dir die Schuld direkt zuweisen.
Genau, wir können es uns also jetzt für immer versauen, weil jetzt kennen wir uns ja. Nochmal funktioniert das mit dem Blind Date hier nicht. Also, ja. Geschichte Nummer 2. Ich mache mich frei von allem, deine Entscheidung.
Meine Entscheidung, ich glaub's.
Das sagt Stefan dazu.
Die Auflösung. Geschichte 1 klingt vielleicht ein bisschen seltsam, weil wir natürlich nicht wissen, was in Scotts Kopf vor sich gegangen ist und wie er was gesagt hat.
The fruitcake has to stay on.
Sicher ist aber, er hat den Früchtekuchen in der antarktischen Kältekammer deponiert und uns damit eine allzeitgültige Lehre geschenkt. Lasse niemals deinen Früchtekuchen liegen. Geschichte 3 stimmt auch. Die meisten Leute, die mit Markus Rügge die australischen Weltkriegsfritten probierten, waren schwer irritiert. Rügge sagt am Ende, ist doch prima, schmeckt wie bei Oma. Was wiederum wenig über die Fritten, aber einiges über die Oma sagt. Geschichte 3 stimmt.
Er ist ja auch nicht jeden Tag.
Und dann ist da noch die Geschichte mit Marcus und dem Marzipan. Nach allem, was man weiß, würde Marzipan das nicht so lange überstehen. Und den Foodblogger Marcus Kingsley, den gibt's so auch nicht. Die zweite Geschichte. Das ist unsere Geschichte vom Pferd.
Laura, herzlichen Glückwunsch. Souverän gelöst, würde ich sagen.
Ja.
Sehr gut. Naja, ne, bei so viel Optimismus wäre es natürlich auch blöd gewesen, wenn das jetzt schiefgegangen wäre am Ende.
Das hätte mich jetzt natürlich auch überhaupt nicht aus der Bahn geworfen.
Gut.
Aber dieser Früchtekuchen, ich glaube, das muss ich direkt mal recherchieren, ob dann den jemand probiert hat.
Ja,
Früchtekuchen.
Oder ob es den noch gibt irgendwo, das wäre ja auch witzig. Ne?
Also, auch das, ja.
Gut, wir haben aber gelernt, diese beiden Geschichten, die können wir auf jeden Fall mitnehmen, also die mit dem Früchtekuchen und mit den Pommes aus dem Weltkrieg, die können wir mitnehmen und weitererzählen, haben wir wieder ein bisschen Angeberwissen, weil die stimmen wirklich. Danke, dass du den Spaß mitgemacht hast.
Gerne.
Und kommen wir doch nochmal eben kurz, wenn wir schon bei dir gerade gewesen sind und ein bisschen was darüber gelernt haben, wie du Entscheidungen triffst. Kommen wir doch mal gerade noch zu dir und dem Optimismus. Diese Optimistin in dir, gab es die immer schon?
Ach ja, ich glaube schon. Ich gehe irgendwie, glaube ich, mit einer ganz positiven Grundhaltung so durchs Leben.
Mhm. Du hast so ein bisschen passend dazu deinen Job gefunden. Also es war, hat sich so gefügt.
Ich habe den Schuss vergleichsweise spät gehört. Das ist vielleicht auch eine gute Nachricht. Ne? Also ich habe jetzt nicht irgendwie mit 4 im Sandkasten angefangen, mir zu überlegen, wie die Welt auch besser aussehen kann.
Ja.
Ich bin im Möbelladen aufgewachsen und so, also so sehr, cool. Sehr, sehr normal so.
Mhm.
Ich fand aber schon immer spannend, irgendwie auch anderen was Gutes zu tun und war schon immer so neugierig auf die Welt. Ne? Also ich finde Neugierde, irgendwie Sachen zu lernen und so, ist ein total schöner Treiber.
Mhm.
Und ich habe dann eigentlich irgendwie Kommunikation studiert, weil ich immer schon spannend fand, warum Leute sich verstehen oder auch nicht verstehen.
Mhm.
Und Chinesisch, weil ich irgendwie mich gefragt habe, wie man das überhaupt versteht.
Chinesisch hast du studiert?
Ja, genau, im Nebenfach habe ich das mal studiert.
Das heißt,
ich bin jetzt irgendwie echt kein Pro, aber ich fand das einfach super interessant, mal so ein bisschen ja, in so ein ganz anderes Sprachsystem reinzugucken. Ne? Es gibt ja Cracks, die irgendwie 10 Sprachen sprechen, das tue ich nicht und ich kann jetzt auch nicht Chinesisch sprechen, frag mich nicht.
Ja, okay.
Aber es war unheimlich interessant, so zu sehen. Und dann fügte sich das tatsächlich so, dass ich irgendwie bei Ashoka landete. Von Social Entrepreneurship erstmal erfuhr und dachte, ah krass, sowas gibt's, das ist ja total interessant.
Hm.
Und dann bin ich bei Ashoka gelandet und geblieben.
Das heißt, das ist so ein bisschen ein Zufall gewesen auf einer Reise, die dich so ein bisschen auf diesen Zufall schon vorbereitet hat, aber es war nicht so ganz umgekehrt, wo du gesagt hast, okay, ich würde gerne irgendwie mehr für diese Gesellschaft tun, aber wie mache ich denn das? Und dann ging die Reise los.
Also ich glaube, also natürlich gibt es immer so Sachen, die einen fügen. Ne? Also ich habe mal so ein Austauschjahr in Wichita, Kansas gemacht und habe mal das Leben im Mittleren Westen kennenlernen dürfen und da sagte meine Gastmutter, es gibt so eine Studentenorganisation, die heißt ISEC und das war so cool, das habe ich als Studentin gemacht und dann war ich wieder in Berlin und habe angefangen zu studieren und sah so ein Schild, da stand ISEC drauf und ich dachte, ach cool, das gucke ich mir mal an. So und dann habe ich da so eine Truppe von engagierten Studis kennengelernt, die gesagt haben, wir können irgendwie Völkerverständigung voranbringen, indem wir Austausch fördern, ja, so und indem wir interkulturelle Begegnung fördern. Und dann habe ich im Studium irgendwie das viel mehr gemacht als zu studieren. Also ich habe schon so Engagement einfach viel gemacht, ja. Aber das hat aber auch immer Spaß gemacht, ja. Also mit anderen Leuten irgendwie Sachen auf den Weg bringen und so. Und dann war das im Grunde dann habe ich eine Zeit lang in der Beratung gearbeitet und habe da immer so unsere sozialen Pro-Bono-Projekte am spannendsten gefunden. Und das sind dann alles so gute Indikatoren, dass man irgendwie ja da tiefer reingehen muss.
Was würdest du anderen Leuten sagen, wie erkennt man in sich die Sozialunternehmerin oder den Sozialunternehmer? Also wie merkt man, dass man, wenn man vielleicht irgendwie mit dem Gedanken spielt, was in dem Bereich zu machen, ob man vielleicht das Zeug dazu hat und sich mit jemandem wie dir mal unterhalten sollte?
Also ich würde vielleicht vorwegschieben, ich glaube gar nicht, also es muss ja nicht jeder Sozialunternehmerin und Sozialunternehmer sein, aber ich glaube, jeder kann und sollte sich darüber bewusst sein, dass wenn man morgens aufsteht, auch wenn das jetzt vielleicht übertrieben klingen mag, also mit allem, was man tut, hat man halt einen Einfluss auf die Welt. Ne? Mhm. Also wie ich meinen Mitmenschen begegne, wie ich meinen Job mache, was für eine Art von Job ich mache, wie ich mit meinem Geld umgehe oder nicht umgehe und so weiter. Und so gibt es, glaube ich, im Alltag einfach 1000 Entscheidungen, die ich in die eine oder andere Richtung treffen kann. Eher für mich selber oder eher für andere, eher für Nachhaltigkeit oder eher nicht und so. Und ich glaube, ich würde viel mehr als jemandem mitzugeben, zu überlegen, bin ich jetzt Sozialunternehmerin oder Sozialunternehmer und habe ich das Zeug dazu, würde ich sagen, also wenn wir alle uns überlegen, in was für einer Welt wir eigentlich gern leben wollen und sagen, das ist vielleicht eine, die chancengerechter ist als die von heute und die inklusiver ist als die von heute und die tatsächlich nachhaltig funktioniert, ja, so dass wir die Welt, auf der wir leben, nicht kaputt machen, sondern auch unsere Kinder und Enkel hier vielleicht noch ordentlich leben können. Dann gibt es einfach tausend und eine Sachen, die ich im Alltag tun kann, um mich dahin zu bewegen. So. Und für all diejenigen, die so dieses Gründerfünkchen in sich spüren, dann würde ich sagen, geht dem einfach nach und recherchiert, was gibt es in den Feldern, die euch begeistern. Wir machen manchmal mit Jugendlichen so Dream It, Do It Workshops, dann, wo es so rumgeht, also träum dir die Welt und dann mach das. Ja? Also wo wir sagen, guck mal, was stört dich in deinem Umfeld? So, also was ist eigentlich was dich aufregt? Wo fragst du dich, warum muss das so sein? Und dann guck mal, was Leute schon machen, um das anders zu machen und schau, ob du dich dem anschließen kannst, ob du das unterstützen kannst oder ob du selber eine Initiative starten möchtest. Ich glaube, das ist ein ganz guter Modus, mit dem man der Welt begegnen kann.
Laura Haverkamp ist zu Gast gewesen hier in Deutschlandfunk Nova in Dein Sonntag. Sie ist Trüffelschwein. Sie beschäftigt sich mit innovativen Ideen im Bereich soziale Unternehmungen und das tut sie für das weltweit aktive Netzwerk Ashoka. Vielen Dank für das spannende Gespräch und einen schönen Sonntag dir.
Sebastian, ich danke dir. Schönen Sonntag. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.